23 Börse Bibel. 23 Börse Bibel. Now in Season 4. Presented by Management Factory. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 4 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. und damit letzter Gast in Season 4 ist Christian von Bannhans, der dieser Tage Spusu beim Going to Market in UK begleiten darf und 2015 beim M&A-Deal eines Unternehmens aus dem börsennotierten Telefonica-Konzerns federführend beteiligt war. Lange Einleitung Ende. Herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Christian.
Vielen Dank, Christian.
Ich habe im Vorgespräch, haben wir, glaube ich, viel Spaß schon gehabt, weil es durchaus Gemeinsamkeiten gibt. Ich beginne mit dem Softpunkt. Du bist im Ruderclub LIA in meinem geliebten Donaustadt, wo ich gefühlte 400.000 Mal vorbeigelaufen bin, Mitglied. Das heißt, sehr verwurzelt auch in Wien, als in Wien Geborener, der dann in der ganzen Welt unterwegs war und sehr stark auch in London unterwegs ist. Ruderclub LIA, bitte ganz kurz. Fangen wir damit an. Ja.
Also ich habe vor mittlerweile 10 Jahren bin ich auch drauf gekommen, dass ich Sport machen sollte. Mit ungefähr 30 kommt dann irgendwann der Punkt.
Und wenn man weltweit recherchiert, kommt man zum Ruderclub LIA dann in Wien, oder?
Genau so ist es. Die hatten nämlich die schönste Homepage.
Ja. Und eine tolle Location auch,
gell? Absolut. Ja. Und es ist der älteste Ruderclub Wiens.
Ja, wunderbar. Ich habe ungefähr zur gleichen Zeit nämlich in meinem Sportwoche-Podcast die Heidi Haberl-Glanschnick, die im Ruderclub LIA eine Legende ist, so wie ihr Papa, ja, der Raimund Haberl. Und deswegen musste ich das an den Beginn stellen. Ich werde das dann kreuzverweisen, die beiden Folgen. Aber Christian, wir kommen zu dir. Christian von Bannhans, du bist in Wien geboren, bist dann in London aufgewachsen. Bitte um ein paar Worte zu deiner Jugend und zu den Dingen, die dich dann dazu gebracht haben, worüber wir heute reden werden, Mathematik, Technik, Spusu und so weiter und so fort.
Ich bin ein Bankersohn.
Schön.
Mein Vater hat damals die Dependance der heutigen Erste Bank, damals Girozentrale, in London eröffnet. Und das war eben, dem war mein London-Aufenthalt begründet damals. Wir kamen dann zurück nach Wien. Und dann kam Schulzeit, Sturm und Drang, Studium und relativ bald auch der Weg in die Selbstständigkeit, weil ich irgendwie entdeckt habe, dass mich die Wirtschaft doch anzieht, immer ein Technikbezug geblieben. Und so habe ich dann mit Anfang 20 gemeinsam mit einem zweiten eine Firma gehabt und geführt, wo wir uns auf IT-Audits spezialisiert haben, von und damals eben auch schon börsennotierten Konzernen.
Was kann ich mal darunter verstehen? Ich meine, Audit ist klar, ihr checkt die IT auf Auftrag des Unternehmens, nehme ich an.
Ja? Naja, also die Wirtschaftsprüfung, die ist ja nicht ganz freiwillig für große Unternehmen. Einfach um zu schauen, ob das, was da passiert, auch was reportet wird, auch wirklich passiert ist und ob das stimmt. Und der Security-Aspekt ist heute gang und gäbe. Damals war das noch relativ neu. Deswegen hatten die nicht alle Wirtschaftsprüfer schon eigene IT-Abteilungen, die das machen konnten. Und wir waren so der outgesourcete Arm eines größeren Wiener Unternehmens, das dann eben aber auch einen namhaften österreichischen Autobahnbetreiber mitprüfen durfte.
Spannend. Also wir haben in der Zeitreihe so, wir sprechen von Mitte der Nullerjahre, glaube ich, oder?
Genau.
Und da ist das ja wirklich erst losgegangen. Ich habe jetzt nämlich ein bisschen Kopfkino gebaut, Gedankenblase und so weiter. Die IT-Audits sind, glaube ich, erst 4-5 Jahre vorher losgegangen und ihr wart da unter den Early Birds dabei, glaube ich,
damals, oder? So ist es, richtig. Ja. Wie gesagt, eine KPMG, eine PwC, die hatten sowas schon in-house,
ja.
Aber die mittleren eben noch nicht. Und mittlerweile ist mein damaliger Geschäftspartner ist dort mittlerweile, leitet dort diese Abteilung und hat das weitergemacht. Ich habe mich dann damals wieder verabschiedet, wollte dann Mathematik fertig studieren und bin aber dann relativ schnell wieder in den nächsten Job gestolpert und das war dann die Telekommunikation.
Das ist ein Bereich, der da eigentlich bis heute als deine Branche geblieben ist, oder?
Richtig.
Ja. Und, Ja.
Telekommunikation ist wie eigentlich wie alles heutzutage auch nur noch IT. Und dem bin ich bis heute treu geblieben, richtig.
Und wie waren dann deine ersten Steps, der Wechsel damals vom IT-Audit in die Telekommunikationsbranche? Wie ist das vonstatten gegangen?
Ich habe in der damaligen Mass Response Service GmbH, das war zum damaligen Zeitpunkt eine Telekom Austria Tochter, im Vertrieb tatsächlich angefangen, weil ich mich auch in den Jahren davor gelernt habe, dass meine Talente eher darin liegen, technische Sachverhalte Laien näher zu bringen auf einfache Weise. Und das hat sich in einem technischen Vertrieb eigentlich ganz gut reingepasst. Dann habe ich halt jemanden kennengelernt, der hat mir einen Job angeboten und so war ich dann dort und habe mich dann, denke ich, doch relativ schnell eingefunden.
Und die Mass Response, da gab es ja dann eine Veränderung beim Namen und beim Unternehmen,
oder? Genau. Ja. Tatsächlich der Name, unter dem man das Unternehmen heute kennt, ist Spusu. Mhm. Das ist die B2C Proposition der Firmengruppe. Das ist mittlerweile auch einigermaßen divers, aber der Hauptpunkt ist immer noch Mobilfunk-Subscriptions, also Mobilfunkverträge für Endkunden.
Da mache ich eine Zeitreise nach heute, weil wir sprechen heute am 20. Jänner. Die Folge wird am 3. Februar gesendet und ich habe am Vormittag während meiner Tagesarbeit habe ich Cortina d'Ampezzo gesehen, Skisport der Damen, Speed-Events und alles voller Spusu. Banner und Flags und so weiter, also sehr präsent in Italien vor allem. Da kommen wir dann noch dazu, da gibt es ja zu dir auch was erzählen, aber ich interessiere mich aber für diese Early-Zeit, Mass Response und dann kommt der Name Multiconnect auch ins Spiel. Auch da bitte um ein paar Worte. Ich habe da nämlich noch was zu verlinken. Ich habe nämlich schon mit einem Kollegen in dieser Podcast-Serie, mit dem Manfred Artmeier, liebe Grüße an ihn bei der Gelegenheit von RAQuest, über Multiconnect gesprochen und bekomme von dir heute einen zweiten Blickwinkel. Freue mich drauf.
Also die Multiconnect war die Festnetztochter der E-Plus, damals der viertgrößte und tariflich vielleicht innovativste Mobilfunkanbieter in Deutschlands, der im Zuge eines Mergers von der Telefonica akquiriert wurde. Mhm. Da gab es dann, so wie es oft ist, viele Auflagen zu erfüllen und unter anderem wurden auch Teile des Konzerns dann abgestoßen, also privatisiert, die entweder aufgrund der Merger Control nicht mehr dabei sein durften oder die einfach keinen Sinn mehr im Portfolio gemacht haben. Und die Multiconnect war ein Teil davon.
Und deine Rolle beim Unternehmen und diese Transaktion haben wir auch anmoderiert, dass du da federführend irgendwie beteiligt warst bei diesem Prozess auch?
Ich war dann in einer späteren Phase, war ich federführend beteiligt, weil diese Festnetztochter in der Privatwirtschaft eine neue Aufgabe gesucht hat oder einen neuen Platz gesucht hat. Es ist nicht ganz einfach, Abteilungen aus Konzernen rauszukaufen. Da gibt es dann noch viele, viele Verbindungen natürlich.
Ja, vor allem aus einem börsennotierten Konzern, ja.
Absolut. Und die Multiconnect hat zum damaligen Zeitpunkt auch noch Dienstleistungen für die Telefonica erbracht, die nicht ganz irrelevant waren. Und auch diese Verbindungen gehörten da dazu. Und ich habe dann tatsächlich den Merger, den Ankauf von dieser Multiconnect durch den Eigentümer der Mass Response Spusu federführend mitbegleitet. Und bin dann dort auch in der Geschäftsführung geendet.
Schön. Und wie lange dauert so ein Prozess? Was kann man sich da vorstellen? Spricht man da von Quartalen oder doch von Jahren fast? Ich glaube, Zeitschiene war Mitte der 10er Jahre, oder?
Das war Mitte, genau, das war 2015.
Ja.
Also manchmal muss es halt schnell gehen.
Ja.
Was ja nicht schlecht ist, Dealdruck ist nie was Schlechtes. Für beide Seiten. Für mich hat sich das damals durchaus attraktiv dargestellt, weil ich halt in eine Geschäftsführung eines Millionenunternehmens wechseln konnte und mich dort auch durchaus verwirklichen konnte. Ich bin dort definitiv beruflich erwachsen geworden. Mhm. Auf der anderen Seite war es so, dass das Unternehmen auf sich allein gestellt keine langfristige Zukunft mehr hatte und ein Käufer dringend gesucht wurde. Und somit hat sich dieser Prozess eher in wenigen Wochen abgespielt, was normalerweise, ja, wie du sagst, Quartale, wenn nicht Jahre dauert.
Schön, aber wenn es eine Opportunity gibt und die beiden Seiten zusammenpassen, dann soll da nichts dagegen sprechen. Ganz kurz, SPUSU. Wofür steht SPUSU?
Also mittlerweile ist das, glaube ich, bekannt, dass SPUSU eine Art Akronym ist für Sprich und Surf.
Ja.
Ganz witzig, ich war damals im Raum, als wir den Branding-Prozess gemacht haben. Also da war der Eigentümer, der Franz Pichler, und der Rest des Managements war halt dort, und es war ein Branding-Spezialist bei uns im Haus, der uns erklärt hat, wie man das macht, wenn man jetzt ein B2C-Brand startet. Ich sage immer, ich war im Raum, und weil ich einen Kaffee gebracht habe, vielleicht habe ich auch ein bisschen mitwirken dürfen. Aber
oder der Kaffee war so gut, ne?
Also, genau,
das eigentlich alles.
Das dann, genau, der Kaffee, den ich gekocht habe, war dann so gut.
Der war es dann, ja.
Dass
genau,
sich der Eigentümer in den Namen verliebt hat.
Ja.
Und so wurde es dann zu SPUSU.
Also da steckt ein deutsches Und drinnen und wird international eingesetzt. In Italien zum Beispiel, wie ich heute im Fernsehen gesehen habe. Also die Marke klingt ja nicht uncool irgendwie. Ich mag das jetzt nicht bewerten in dem Sinn, aber es frisst sich fest. Das Logo ist eindrucksvoll irgendwie, und mit dieser Marke Sprich und Surf. Ich wusste das dunkel, wollte dich trotzdem fragen, weil es jetzt eine sehr internationale Marke geworden ist. Bleiben wir vielleicht kurz bei SPUSU Italien. Mhm. Eben weil ich das heute im Fernsehen gesehen habe, und da gibt's ja zu dir, glaube ich, auch eine Beziehung irgendwie, ne?
Genau. Also nach kurzer Zeit war wohl relativ klar, dass SPUSU in Österreich ein Erfolg wird. Und das Schöne an Software und Telekommunikation im Weiteren ist ja doch, dass es skaliert und dass man, wenn man es einmal entwickelt hat, ja, das durchaus kopieren kann.
Mhm.
Österreich hat jetzt 9 Millionen Einwohner, Italien hat 60. Damit ist klar, dass 1% vom Markt in Italien mehr ist als in Österreich.
Und wenn man Mathematik studiert hat, ist das ein netter Skaleneffekt, der man sagt, den schauen wir uns mal an. Ne?
Genau. Ja. Also der Punkt war, dass relativ bald klar war, dass wir internationalisieren wollen. Deutschland versuchen wir tatsächlich sogar, das war das erste Land, in das wir eintreten wollten. Das versuchen wir seit 2014.
Mhm.
Ich bin mittlerweile emotional ausgebrannt, was dieses Thema betrifft, weil ich schon auf wirklich jede Art gescheitert bin, dort in den Markt zu kommen. Aber wir geben nicht auf. Irgendwann wird es soweit sein. Der Markt ist verschlossen. Deutschland ist das teuerste Mobilfunkland Europas. Das hat einen Grund. Es gibt dort keine echten alternativen Anbieter. Und wir kämpfen da, ja, wir waren schon beim Europäischen Gericht, und wir kämpfen da mit Unternehmen und vor Behörden, dass wir da reinkommen, aber wo du...
Und du sagst das aber mit lachenden, nicht mit weinenden Augen, sondern ein genau, man gibt nicht auf, vor allem wenn man in einem Ruderclub wie Lier ist.
Ja, man muss es sportlich sehen, immer.
Genau, da kann man auch hinten raus noch Erfolg haben, das lernt man beim Rudern.
So ist es, ich kann nur nicht versprechen, dass es bald soweit ist, deswegen habe ich gesagt, ich bin...
Nein. Das ist, glaube ich, eine Ansage, die man für den deutschen Markt so auch nicht machen könnte. Und wie geht's euch in Österreich?
Nein, in Österreich läuft sensationell. Da haben wir mittlerweile auch weitere Propositions, da sind jetzt auch ins Festnetz gegangen und haben da bieten da Festnetz-Internet an und mittlerweile IPTV und das wächst und gedeiht. Mhm. Du hast aber gefragt, eben, wie kam es zu Italien? Naja, der nächstgrößte Markt nachdem damals schon der Brexit sich abgezeichnet hat, war eben Italien. Und dort war der Markt auch offen. Dort war die Möglichkeit geschaffen, dass man so einen Wholesale-Zugang bekommt, den man braucht, um eine Marke, die SPUSU-Proposition eben an den Markt zu bringen. Ja, und da haben wir dann mit 2 von 3 Anbietern verhandelt, und mit einem sind wir uns einig geworden, haben eine Firma gegründet, in der ich auch Shareholder bin. Und das war dann die erste Expansion von der Marke eben in ein anderes Land.
Und Italien ist ja nicht gleich Italien. Also wenn ich jetzt mal Südtirol und so weiter nehmen kann, dort, wo ihr heute auch präsent seid, Cortina d'Ampezzo und so weiter, ist ja nicht weit der österreichischen Grenze. Ist das ein italienweites Ausrollen, um den mathematischen Skaleneffekt auf die 60 Millionen Menschen zu spielen, oder ist es doch eher ein Norditalien-Case?
Nein, es ist definitiv ein ganz Italien-Case. Okay. Die Gedanken waren am Anfang natürlich da, Südtirol als Brückenkopf sozusagen zu verwenden, weil da können wir alles übernehmen, was Marketing betrifft und so weiter. Unterm Strich war es dann so, dass wir in Südtirol gegründet haben und dort auch unseren Steuerberater sitzen haben. Das hilft tatsächlich, wenn man mit einem Steuerberater Deutsch sprechen kann und nicht Italienisch in einem Land, wo es doch ein bisschen, also doch so zugeht, wie man sich's vorstellt, wenn man dort Urlaub macht.
Also schön.
Ja, wunderschön. Aber unterm Strich ist es eine Proposition, die sich an jeden Endkunden wendet. Und nachdem es, ja, man kennt ja den Footprint von Spuso, doch ein bisschen um die Smart Shopper geht, also die eine faire Leistung für einen fairen Preis haben wollen, richtet sich's ja tatsächlich an jeden und vielleicht sogar ein bisschen mehr an die, die mehr auf die Börse schauen müssen, also aufs Börserl, nicht auf die
genau,
Börse.
Genau, ich habe meine Augen, genau. Börse-Podcast, haben wir viele Bezugspunkte schon, ne?
Genau.
Dein Vater, die Telekom Austria, die Telefonica und so weiter. Ja, spannend. Spuso richtet sich an wen? Was sind eure Zielgruppen von Kundenseite?
Also da würden wir uns nie einschränken, dazu sagen, das richtet sich nur an eine Gruppe. Ich habe es gerade vorher ein bisschen gesagt, also meiner Meinung nach kaufen Spuso die Menschen, die sich nicht mehr verarschen lassen wollen. Auf geradeaus zu sagen.
Da gibt es in Italien auch sehr viele, ne?
Und da gibt es in Italien auch sehr viele.
Da ist ein großer, großer Punkt, der Selbstentscheider, jetzt gefühlt, sage ich jetzt mal. Und ja, also ich habe es anmoderiert, wir haben das auch vorbesprochen, ein großer Step in diesem Jahr, in diesen Tagen jetzt in UK. Was habt ihr da vor? Going to Market ist eigentlich klar, es wird kein Börsengang sein, sondern der UK-Markt für Spuso steht im Zentrum. Bitte auch da ein paar Worte dazu, lieber Christian.
Ja, also wir sind auch da vor, sind wir uns vor eineinhalb Jahren, glaube ich, einig geworden. Mhm. Und dann kommt halt der lange, langwierige technische Integrationsprozess in ein Netz. Mittlerweile sind fast alle Vorbereitungen abgeschlossen. Wir können so ganz langweilige Dinge machen wie Rufnummern portieren. Mhm. Wir haben ein Büro, wir haben einen Drucker, wir können SIM-Karten verschicken.
Kaffee kochen.
Wir können Kaffee kochen,
genau. Ja. Kaffee.
Ja. Ja, und somit wird es da in den nächsten Monaten losgehen.
Spannend. Ist der Name Spuso, wie spricht man den aus in der Werbung in UK? Spasser oder
oder? Das wäre ein bisschen schlecht, weil Spast ist ja. was nicht so toll ist. Mhm. Und das sagt man, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr.
In Italien kann ich mir es wunderbar vorstellen.
Spuso,
ja, genau. Das klingt ja sehr romantisch und muss man haben einfach, ne?
Also die Frage kam tatsächlich auch davor, wollt ihr wirklich so heißen? Du hast es aber ganz gut zusammengefasst, der Name frisst sich fest.
Ja.
Und das hat er unserer Erfahrung nach eigentlich in jeder Sprache gemacht. Und wir haben auch am Anfang nie kommuniziert, dass es Sprich und Surf heißt. Mhm. Sondern das war einfach Spuso, die Leute haben gefunden, das ist irgendwie komisch, aber lustig und ich merke es mir. Und das war das Wichtige, man merkt ihn sich. Mhm. Und auf Englisch Spuso.
Ja. Speak and Surf, ne? Dann genau. Wird es Spaso oder irgendwie. Aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Und die internationale Werbung, wenn man jetzt zum Beispiel einen Skiweltcup,
so
sieht man nicht nur in Italien.
Auch das skaliert
natürlich wunderbar. In Österreich ist man auch sehr präsent. Die Handballliga hat man, St. Pölten, ein Riesending, auch mit den Frauen natürlich, ja. Hans Krankel habe ich auch sehr stark in Zusammenhang mit euch gesehen. Ich glaube auch den Toni Polster.
Ja. Vienna Capitals,
ja. Na, spannend. Also als Sportfan kommt man nicht vorbei und da bin ich sehr, sehr affin für sowas. Ja, was sind jetzt die nächsten Steps in UK? Ich springe ein bisschen immer, wenn ich Sport höre und so weiter und was über die Marke wissen will. Das ist ja das Schöne daran, dass das Vorgespräch nicht ewig dauert und man sich einfach leibend vorhandeln kann im Gespräch. Ja, was sind die nächsten Steps jetzt in UK?
Tatsächlich sind wir jetzt in der Phase der Friendly Customers. Mhm. Da gibt's viele kleine Details, die man abchecken muss. Das sind technischer Kleinkram, aber der trotzdem sehr ärgerlich für Endkunden ist, wenn es nicht geht. Kommen Bank-SMS an. Mhm. Wenn ich YouTube ansurfe, bekomme ich dann das englische YouTube präsentiert oder ein anderes. Da haben wir auch viele Erfahrungen in Italien sammeln dürfen bei dem Thema. Ja. Und das muss einfach jetzt ausgetestet werden. Dafür haben wir eben die Friendly Customer Phase. Und in ein paar Monaten wird es dann den Knall geben und dann kann man das bestellen, wenn man dort wohnt.
Na, spannend. Ein Stichwort, das ich dir noch hinknalle, ist Techniker Circle. Liegt dir auch sehr am Herzen. Bitte auch da.
Ja, der Techniker Circle ist ein, möchte mich vielleicht sagen, etwas anachronistischer Verein. Gegründet vor über 150 Jahren, damals zur Förderung der Studenten des Polytechnikums, heutige TU Wien. Und die haben damals ein kleines Kränzchen veranstaltet. Das ist mittlerweile aufgeblasen zu einem echten Wiener Ball mit 5000 Gästen im Musikverein. Der ist übrigens, du hast am Anfang gesagt, das wird zwar am 3. Februar ausgestrahlt, da ist es schon vorbei. Aus heutiger Sicht ist es noch morgen.
Okay, am 21. Jänner, ja.
Genau.
Okay. Ja, das ist die Zeitschiene, ja.
Und der Reingewinn geht weiterhin an die TU Wien. Ich bin dort Mitglied und durfte auch 2 Jahre lang den Ball als Ballpräsident mit organisieren, was unfassbar spannend und aufregend und lustig war. Und mir viel Erfahrung gegeben hat.
Und da gab es nämlich auch irgendeine Pandemiepause in den vergangenen Jahren, oder?
So ist es, der Ball ist 2-mal ausgefallen.
Wie die meisten, ja. Und jetzt hat er sein Comeback.
Oder sogar 3-mal, weil wir wollten ihn als Sommerball veranstalten und das ist auch noch ausgefallen, weil da ist uns die... Das hat gerade nicht ins Bild mit der Ukraine gepasst.
Verstehe, ja. Und soziale Marktwirtschaft, auch so ein Steckenpferd, irgendwie glaube ich von dir. Da habe ich irgendwas gelesen, Wirtschaftsrat und so weiter.
Also ich weiß gerade nicht, welchen Film das war. Kannst du mir sicher auf die Sprünge helfen? Es gibt diesen Spruch, wer unter 30 ist und nicht links, der hat kein Herz, und wer über 30 ist und nicht rechts, der hat kein Hirn.
Okay. Ich habe schon mal gehört, ich habe jetzt keinen Film dazu.
Ich bilde mir eigentlich gut, bei Lenin kommt's vor, bin mir nicht sicher.
Ich glaube, die österreichischen Grünen haben das irgendwann einmal gesagt, wenn sie jung sind, wählen sie uns und dann nicht mehr oder sonst irgendetwas. Und wenn sie mal Geld verdienen, nicht mehr.
Also bei mir war die Geschichte tatsächlich genau andersrum.
Ja.
Je älter ich werde, desto mehr liegen mir soziale Punkte am Herzen, desto mehr verstehe ich, warum wir das so brauchen. Desto lieber zahle ich fast Steuern. Also als ich wenig verdient habe. Also
bis auf das gerne Steuern zahlen, bin ich voll bei dir. Aber soziale Marktwirtschaft klingt super, ist mir persönlich auch ein Anliegen und deswegen habe ich das sehr proaktiv aufnehmen wollen in unser Gespräch, dass man das gut findet.
Ja. Absolut. Also ich zahle natürlich nicht gerne Steuern, aber ich verstehe, warum man es tun muss und warum es einem dann besser geht, wenn man es tut.
Ja, na, wir hatten auch sehr große Herausforderungen in der Welt in den vergangenen Jahren, die irgendwie zu stemmen sein mussten. Christian, deine Karriere, wir sind ein bisschen ein Werdegang-Podcast auch und ein Karriere-Podcast, wird man schwer nachmachen können, sehr viel Selbstentscheider. Du hast viel probiert, am Anfang hast du gesagt, an der Uni, das war nicht alles deines, die Richtungen waren immer deines, aber dann ist die Selbstständigkeit gekommen und so weiter und so fort. Hast du einen Tipp für junge Leute, die rund um ihre Interessen irgendwas Geiles aufbauen wollen und irgendwas weiterbringen wollen? Wie geht man das am besten an?
Also mein Credo war eigentlich immer, etwas zu tun und Entscheidungen nicht zu lange aufzuschieben. Also lieber mal was probieren, als sich zu lange zu überlegen, ob das jetzt die optimale Entscheidung ist. Ein Tipp für junge Leute ist, ich meine, das ist irgendwie ein, hört man das eh so oft, glaub an dich selbst. Ich hätte wahrscheinlich mehr machen können, hätte ich mir selbst mehr vertraut. Das ist sicher was. Oder ich hätte schneller sein können. Und das Zweite ist, eine Entscheidung, etwas zu tun, zu treffen, etwas anzufangen, ist immer leicht. Selbst obwohl sich damit auch viele Menschen schwer tun. Aber mit etwas aufzuhören, ist durchaus schwierig.
Ja.
Und zu realisieren, wenn man etwas ausprobiert hat, dass es das noch nicht wirklich ist, da nicht zu viel Zeit zu verbringen und zuzuwarten, sondern früher zu sagen, so, das war jetzt gut, ich nehme jetzt das Risiko in Kauf, dass es ein bisschen schlechter sein könnte, wenn ich damit aufhöre, aber dafür kommt das nächste große sicher ums Eck. Das ist vielleicht ein Tipp, den ich geben kann.
Das ist ein ganz wichtiger Tipp und der ist in dieser Form jetzt zum ersten Mal auch gefallen in diesen 85 Folgen, dass man vielleicht hier und da auch die Reißleine ziehen sollte, wenn man weiß vielleicht, dass es am langen Ende vielleicht doch nicht das Richtige ist, woran man gerade die ganze Kraft reinstellt oder steckt oder so, ne?
Es ist tatsächlich etwas, was ich meiner Oberstufen-Englischlehrerin versprechen musste. Ich war in einer amerikanischen Schule und die ist eines Tages, als wir irgendwas bearbeitet haben, ist sie aufgesprungen und hat uns alle versprechen lassen, never become too comfortable. Lehn dich nie zu bequem, lehn dich nie zu sehr zurück in irgendeiner Position.
Das hörst du auch nur auf einer amerikanischen Schule.
Wahrscheinlich.
Ne? Das würde ich gerne mal auch in einer Schule in unseren Breitengraden hier hören. Aber ich glaube, es ist auch ein schönes Schlusswort. Ich spiele die Abspannmusik. Christian, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen auch. Wir haben jetzt schon länger Kontakt auch gehabt über LinkedIn und Co. Ich habe das mit Spuß und mit dir mitverfolgt. Und danke, dass du herkommen bist auf meine Einladung hin. Ja, sehr, sehr wichtige Learnings. Viel Erfolg in UK. Und von meiner Seite mal Tschüss an euch da draußen. Ich bin sicher, es war für euch auch einiges dabei. Ciao von mir.
Ciao. Herzlichen Dank.